Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge eures hoffentlich schon oder demnächst bald Lieblingspodcasts zur Eintracht Frankfurt. Ekstase im Waldstadion, Eintracht im Herzen, Ekstase im Ohr. Wir sind heute in einer Länderspielpausenfolge unterwegs und dementsprechend werden wir nicht auf das Spieltagsgeschehen eingehen, sondern ein bisschen auf was ist gerade so los im Verein, sportliche Situation bewerten, wie ist die Stimmung und was ist die Prognose für den Rest der Saison, denn da sind wir ja auch noch gut vertreten in der Bundesliga und in der Europa League. Wie immer bin ich heute nicht alleine, denn die zwei Mitstreiter, die ihr schon kennt, sind auch mit am Start. Unser Mann in Thailand, das ist der Marco Gude.
Servus.
Und der Matthias.
Hi, Emanuel.
Ja, dann lasst uns doch gar keine Zeit verlieren. Wir gehen direkt mal rein in diese Sonderfolge und beleuchten so ein bisschen das, was wir jetzt auch im Vorgespräch uns überlegt haben, was wir auch so empfinden und fühlen, ist dieser Kontrast zwischen dem sportlichen Erfolg in dieser Saison definitiv vorzuweisen hat, den die Mannschaft sich erspielt hat. Wir sind auf Platz 4 auf realistischem Champions-League-Kurs, gute Chancen, stehen im Viertelfinale der Europa League und trotzdem hat man so das Gefühl, da liegt was im Argen. Marco, du hast da Beobachtungen gemacht. Sag doch mal, was du gesehen hast, was dich ein bisschen stutzig macht.
Nicht nur stutzig, auch schon gerade so an Spieltagen auch ärgert, ist vor allem, also weil ich auch die App Win 12 betreue, im Chat und so, merke ich das ganz gut, das Feedback von den ganzen Fans. Es ist sehr eine negative Stimmung im Umfeld. Ich weiß nicht genau, warum. Ich kann es auch nicht mehr erklären, weil, also, wir haben letzte Saison erlebt, die war wirklich beschissen, da habe ich es auch verstanden. Aber von letzten Saison zu dieser Saison ist ein himmelweiter Unterschied. Ein Topmüller hat sich gemacht, er ist noch nicht da, wo wahrscheinlich viele das wollen, aber da ist seine Entwicklung erkennbar. Markus Krösch hat auch erkannt, dass es nicht nur mit schönen Spielerei geht, sondern auch mal Charaktere wie Christensen und Theater haben muss. Da hat er auch eingekauft und Christensen und Theater integrieren sich hervorragend in die Mannschaft. Die sind wichtige Stützen auch für die jungen Spieler. Ja, und ich kann das mir nicht erklären, warum diese Negativität so extrem da ist.
Also gehe ich total mit, was du sagst. Es gibt so einen Sprung von der letzten Saison zu dieser Saison. Was hätten wir uns letzte Saison die Finger geleckt nach einem vierten Platz und einem Europa League Viertelfinale? Also nur noch mal zur Erinnerung, da sind wir irgendwie sang- und klanglos aus der Conference League raus und haben einen Unentschieden nach dem anderen in der Liga fabriziert.
Das Highlight-Spiele. Es gibt auch diese Highlight-Spiele, wo die Fans immer sich gewünscht haben, wo wir in der Vergangenheit ja mehr produziert haben, aber das ist auch dem Gegner geschuldet. Aber trotzdem haben wir immer mal Highlight-Spiele oder Spielzüge in einzelnen Spielen drinne, wo man erkennt, okay, da ist was, da ist eine Entwicklung da. Mhm. Aber die geht nicht halt von heute auf morgen.
Ohne die letzte Saison, wo der man jetzt, sagen wir mal, Umbruch und Entwicklung und so weiter als Überschrift geben könnte, neuer Trainer, Hinrunde ohne Stürmer. Hätten wir ja jetzt nicht diese Saison, die wirklich gut verläuft auf dem Papier, da kann man ja überhaupt nichts sagen. Plus wir haben Marmoush verloren. Matthias, wie erklärst du dir das? Die Unzufriedenheit, die gefühlte.
Die ist schon tatsächlich vorhanden. Also vielleicht lesen wir auch ein bisschen zu viel Social Media oder so, aber man muss natürlich auch schon sehen, es gibt eine krasse Diskrepanz zwischen Social Media und dem Stadion. Also zumindest gerade der aktiven Fanszene, die hat ein Grummeln oder eine Unzufriedenheit gab es von der Kurve bis jetzt noch gar nicht. Das muss man schon unterscheiden. Sollte es im Stadion wirklich mal so sein, dass das nicht so ist, ist wahrscheinlich auch dem Erfolg geschuldet. Ja. Einerseits hat man dann mehr Fans im Stadion, die vielleicht noch gar nicht so schlechte Zeiten miterlebt haben, wie wir sie miterlebt haben und können das dann gar nicht mehr einschätzen, sind dann, das Wort Erfolgsfans ist immer schon so ein negativ behaftetes Wort, aber wenn man halt nur was Gutes kennt, ist die Fallhöhe ja auch dann sehr hoch, wenn es mal nicht so gut läuft. Genauso andersrum. Der größte Erfolg mit Eintracht Frankfurt, DFB-Pokalsieger zu werden, den hätte ich mir nie erträumen lassen. Ja, ich habe noch nie so viele Männer im Stadion weinen sehen bei diesem Ereignis. Und das ist wahrscheinlich jetzt meist verwöhnt, ist vielleicht das richtige Wort.
Also so eine natürliche Sättigung, würdest du sagen. Aber dem würde ich entgegenhalten. 2016 ist jetzt auch nicht ewig lange her, es sind jetzt knapp 9 Jahre. Und ich würde behaupten, dass da musst du schon 8 Jahre alt gewesen sein oder 9 oder so, wenn du dann Frankfurt-Fan geworden bist und das dann zu Rande ziehst als Entwicklung, dann hast du quasi dann wärst du 15 und dann hast du seitdem quasi eine sehr, sehr erfolgreiche Eintracht. Aber ist ja nicht der Hauptteil der Leute, die im Stadion sind. Also ich würde schon sagen, dass die allermeisten Eintracht-Fans wissen, wie es unter Funkel war und noch viel früher, was weiß ich, mit Fassinsolvenz und Hasse nicht gesehen. Oder noch früher, ja, auch schon goldene Zeiten, riesige, riesige Delle und dann wieder nach oben. Also das ist mir noch ein bisschen zu früh zu sagen, dass Leute nur noch die erfolgreiche Eintracht kennen. Die sind dann immer noch sehr, sehr jung. Und gemessen an der Gesamtzahl der Fans wahrscheinlich auch nicht besonders viele.
Nein, aber es gibt, also die grundsätzlich ist das Interesse an Eintracht Frankfurt ist immens gewachsen. Das sieht man an der Mitgliederentwicklung, das sieht man an der Stadionvergrößerung, das dann trotz allem dann meistens ausverkauft ist. Und somit verwässert das Ganze im Endeffekt ja auch die Fans, die halt doch mal die schlechten Zeiten erlebt haben. Ja. Das will ich schon behaupten.
Wenn wir über das, also unbestritten, Stadion ist fast immer ausverkauft und es wurde erhöht, die Kapazität, 8.000 Plätze. Dennoch hast du, Marco, im Vorgespräch ja auch noch eine Entwicklung gesehen, was Tickets angeht.
Ja, absolut. Also also auch am Spieltag gibt es noch Tickets für das komplette Stadion, inklusive Nordwestkurve. Ja, es kann durchaus sein, dass mal jemand krank wurde, das gebe ich auch, aber jeden Spieltag finde ich das irgendwie suspekt. Und gerade so bei Europacup-Spielen, da hast du dich, als wir gegen Chelsea an diesem Run gespielt haben, ich glaube 2019.
Ja.
Da hat man sich auch, wenn es Bein ab war, hat man sich ins Stadion geschleppt. Das war so, da hat man alles gegeben, damit man überhaupt eine Karte gekriegt hat. Und dann, egal wie, ist man hingegangen. Und heute ist es, ach, das ist nur Pilsen oder ach, das ist nur Budapest. Boah, nö, das Wetter passt mir nicht. Es regnet. Das ist für mich keine Ausrede. So, ich kann mir das wirklich nicht erklären. Ja, das hört sich ein bisschen, ich sag mal, ja, negativ an, aber es ist ein bisschen Größenwahn, vielleicht auch in der Fanszene so, hat er Einzug gefunden. Sättigung ist eine Sache, aber auch, ja, wir werden nicht nächste Saison Meister und diese Saison garantiert nicht.
Also ist es, meinst du, noch so eine Form von, du hast jetzt gesagt, Größenwahn, aber so schwingt da vielleicht, oder meinst du das auch, eine Art von, ich nenne es jetzt mal überspitzt, Arroganz oder Überheblichkeit? Also so nach dem Motto, ja, ein Spiel gegen Pilsen gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Ich habe zumindest die Beobachtung gemacht bei den zwei Heimspielen, wo ich jetzt war, das Kiel-Spiel war nicht ausverkauft. War gutes Wetter, war eine gute Anstoßzeit. Und gegen Ajax war ich jetzt zum ersten Mal bei einem Heimspiel, weil ich da zum ersten Mal an Karten gekommen bin, bei einem Europapokal-Heimspiel und hatte zumindest auch eine Diskrepanz zwischen, wow, früher, sagen wir mal, die Saison 18, 19 oder die Heimspiele 22. Da habe ich ja am Fernseher mitbekommen, wie laut das Stadion ist, wie viel da gesungen wurde. Und obwohl wir gegen Ajax richtig abgerissen haben, hatte ich so den Eindruck, das Stadion ist jetzt nicht kurz vorm Explodieren. Also
Also
vielleicht.
überheblich, also Arroganz, ich glaube, das wäre zu viel, aber ich glaube, so ein bisschen Überheblichkeit schwingt da schon mit.
Würdest du das unterschreiben, Matthias? Oder sehen wir das hier komplett falsch?
Nee, also da ist schon ein Funken Wahrheit dabei. Ich sehe zu einem, muss ich mal die Digitalisierung der Eintracht zum ersten Mal loben. Das Ticketing hat sich im Endeffekt schon verbessert, dass es jetzt auch eine Ticketbörse gibt, wo man sein nicht genutztes Ticket einstellen kann und somit sind dann auch gerade immer kurz vor Spielbeginn nochmal Tickets verfügbar. Das ist vielleicht so ein bisschen auch Hintergrund der Sache, dass kurz vorm Spiel nochmal Tickets aufploppen, ja. Das ist die eine Sache, ja. Die andere Sache ist schon, da gebe ich euch schon so ein bisschen recht, dass man gewöhnt sich so ein bisschen an diesen Erfolg. Der Europacup ist nicht mehr dieses absolute Highlight, das vorher teilweise auch nicht mal vorstellbar war, dass wir überhaupt in Europacup spielen. Das ist schon ein Unterschied. Zum dritten Punkt, das ist dann wahrscheinlich ein größeres, habe ich fast das Gefühl. Es gibt immer weiter, ja, sage ich mal, eine Diskrepanz zwischen Normalo-Fans und aktiver Fanszene. Was ich immer so ein bisschen, man sieht es immer als Negativbeispiel, dass man im Endeffekt die Nordwestkurve singt dann ihre eigenen Lieder und teilweise nicht, wo dann auch gar nicht mehr so der Otto-Normalverbraucher auf den Sitzplätzen oder so mitsingen kann, weil er die Lieder einfach nicht kennt oder so. Die machen ihr eigenes Ding und feiern sich teilweise auch selbst. Das ist dann wieder negativ, aber das sind halt Jungs, die sind halt schon immer da. Und von anderen Fans wird das dann auch sehr kritisch beäugt. Da muss man auch echt Acht geben, dass das in der Fanszene da nicht zur Spaltung kommt. Das war ja in Bochum jetzt auch zu sehen. Es wurden jetzt sogar, als die aktive Fanszene den Block verlassen hat, dann als komplett und alle Fahnen abgebaut hat, wurde sogar von gefühlt 5% dann gesungen und ihr wollt Eintracht Frankfurt sein, ja. Da habe ich schon Sorge, ja. Ich weiß noch, damals in Rom gab es mal so ähnliche Aktionen, da war es aber so, weil es Ausschreitungen gegen die Polizei gab. Da gab es schon mal diese Gesänge. Da kann man dann drüber streiten, ja. Aber jetzt in Bochum, das fand ich schon sehr übel. Ja. Leute sich berufen fühlen, auf einmal anderen Leuten zu erklären, wie sie dann Fan sein zu sollen. Das ist dann von beiden Seiten schwierig. Und dann muss man sich einfach wieder annähern. Aber das ist, ja, es geht wieder fast in diese gesellschaftliche Themen, ja.
Ja.
Die Blaupause für die Gesellschaft, eine Fanszene. Ja, und teilen vielleicht auch etwas dran und wahr. Aufzulösen ist es aktuell nicht, aber. Annäherung ist, glaube ich, ein guter Punkt und weniger belehrend sein. Also vielleicht ist das ein Ansatz.
Also wie immer ein Austausch. Ja, genau. Wie immer ein Austausch und ich finde auch mit einfach mal die Sicht der andere auf die Couch setzen und die Perspektive wechseln. Das ist einfach, das ist ja auch im privaten Umfeld immer gute Idee. Einfach mal ein Auge auf die anderen nehmen. Ja, auch jetzt, wie wir es ja in der letzten Folge gesagt haben, ich finde, bei dem Bochum-Chaos gab es nicht schwarz und weiß, wenn man sich das Ganze mal betrachtet. Ja.
Und das ist, glaube ich, ein Problem in unserer Gesellschaft geworden, dass Menschen das nicht mehr schaffen zu akzeptieren, dass sie diese Kategorisierung immer brauchen. Es ist entweder schwarz oder weiß. Und so ist die Welt aber in den seltensten Fällen.
Also ich fand jetzt, ich habe 93 gehört, da fand ich super vom David, der hat dann gesagt, die waren in der Diskussion und dann wurde es ein bisschen hitziger und dann hat er eingeworfen und hat gemeint, Achtung, ich bin nicht dein Gegner, wenn du mit mir kommunizierst. Und das fand ich sehr, sehr gut beschreibend. Ja. Nicht in jeder Diskussion muss man, weil man einer anderen Meinung ist, Gegner oder Feinde sein.
Ja.
Und was ja auch was natürlich auch immer ein Thema ist, wenn man eine Meinung hat, dann versucht man die bis zum Ende durchzudrücken und bei der zu bleiben. Man geht da gar nicht mehr zurück oder rudert zurück, weil man auf seiner Meinung beharren will, weil man dann gefühlt irgendwie was verliert.
Ja, genau. Das müssen auch viele lernen. Würde man sein Gesicht verlieren, wenn man sich umstimmen lässt oder so oder mit Argumenten überzeugen lässt. Das ist auch so ein Problem.
Genau, geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern einfach nur noch, gewinne ich dieses Thema oder dieses Ding.
Du hast eben was Schönes gesagt, Matthias, was überleitet zum nächsten Punkt, der auch mit Kritik und Entfremdung etwas zu tun hat. Du hast gesagt, mal auf die Couch setzen und die Position des anderen einnehmen. Und das versuche ich immer, wenn ich mich versuche, hineinzuversetzen in einen Spieler, der gerade in der Kritik steht. Vor allen Dingen, wenn er gerade erst frisch angekommen ist. Also, dass der eine andere Kultur hat, auf einmal einen anderen Ort, eine andere Wohnung, neue Mitspieler, kein vertrautes Umfeld mehr, neuen Trainer, alles neue Form vom Fußballspielen. Und wenn der, und jetzt nehmen wir mal als Beispiel Vahi, wenn der nicht schon im zweiten Spiel ein Tor schießt, ist eigentlich schon direkt, brennt der Baum. Und Marco, du hattest das ja im Vorgespräch auch mal an einem anderen Spieler festgemacht. Vielleicht willst du da auch mal drauf eingehen.
Ja, ich habe es halt an Etikette festgemacht. Also zum Beispiel, jetzt hat er dieses Highlight-Spiel gehabt in der U21 von Frankreich gegen England mit dem Hattrick. Und alle, also Social Media brennt im positiven Sinne. Ist ein Feuerwerk und alle feiern ihn. So. Aber ich weiß halt auch aus der App und auch aus Twitter, vor ein, vielleicht zwei Monaten waren so viele Stimmen, die ihn gerne auf der Bank oder Tribüne gesehen hätten, weil er halt so viel gespielt ist. Aber das ist halt sein Spiel. Die Sache ist, die bringt er trotzdem Leistung. Und da kann man bei Etikette in dieser Saison das ganz klar mit Ja beantworten. Ich habe es ja euch schon gesagt, er ist der fünfte Spieler, der einen XG-Wert von 17,5 in den Top 5 Ligen Europas hat. Vor ihm stehen nur Salah, Haaland, Lewandowski und ich glaube Mbappé war es. Kein Mamouche, kein Kane. Diese Leistung, ja, natürlich, wenn er noch ein bisschen zielgerichteter wird, wäre er noch besser. Aber dann wäre er nicht bei Eintracht Frankfurt. Wir sind noch nicht Real Madrid.
Oder also ich würde jetzt schon gern mal in 20 Jahren 10-mal die Champions League gewonnen haben. Das ist schon, also absolut. Muss das Ziel sein.
Absolut.
Ja. Da gewöhnt man sich dann auch dran.
Oder ist das jetzt so hochgegriffen? Denkt ihr, es wird nur 8-mal? Ja, aber ist es... Ist,
dann gäbe es noch Fans, die unzufrieden wären.
Aber, Also führt ja vielleicht schon zum nächsten, nicht zum nächsten Thema, aber einem Element dieses Themas, irgendwie auch so eine Art gläserne Decke, Erwartungshaltung. Also wo könnte das jetzt im Worst Case hinführen, dass wir irgendwann ein Europa League Heimspiel haben mit 38.000 Zuschauern oder?
Soweit wird es nicht kommen.
Nein, nein.
Das, also, ich kann den Bogen auch nochmal weiterspannen. Das ganze Thema, ja, ist natürlich auch dem Kadermanagement oder ist eine Folge daraus. Der Plan ist, langfristig nach oben vorzustoßen. Ohne externe Geldgeber ist dies nicht möglich. Also müssen wir diesen Weg fahren, Spieler, die noch nicht auf diesen obersten Peaks sind, zu entwickeln und damit eine enorme Ablöse zu generieren. Wenn diese Spieler dann natürlich nach sehr kurzer Zeit, und das wird jetzt bei Etike scheinbar ja wieder passieren, schon wieder wechseln, wird eine Entfremdung im Endeffekt ja auch dadurch angekuppelt oder angeheizt. Das ist dann so ein bisschen Henne-Ei oder vielmehr Auslöser von dem Ganzen. Oder Folge der ganzen Strategie. Ja. Muss man damit leben oder will man damit leben? Das ist die andere Frage. Ich muss sagen, ich hätte jetzt schon wieder echt starke Probleme, wenn Etiquette uns jetzt schon zur nächsten Saison wieder verlassen würde. Ich wäre da schon sehr, sehr erpicht drauf, dass er noch eine Saison weitermacht. Irgendwie
Aber
passiert das bei anderen Vereinen halt irgendwie nicht so.
gibt's eine andere Lösung? Gibt es eine andere Lösung
Ja. Ich würde gerne eine Lösung vorschlagen.
Bitte.
Ich würde gerne eine Lösung vorschlagen. Und zwar dadurch, dass man diesen sportlichen Erfolg hat und auch finanziellen Erfolg hat, ist man etwas weniger auf Verkäufe angewiesen. Und wenn man einen Mix hinbekäme aus Spielern, die man langfristig halten kann, langfristig würde ich jetzt mal sagen, ein Vierjahresvertrag oder so, wenn die höchstens Mitte 20 sind. Oder länger, von denen man weiß, die werden uns sportlich weiterhelfen, die haben keine Ausstiegsklausel und da muss schon wieder ein Man City-Angebot kommen, damit wir vielleicht verkaufen. Also das heißt, dass man versucht, einen Stamm von Spielern zu haben, die das Gesicht der Mannschaft werden können. Und Marco hat schon Christensen und Theat genannt. Liebe Grüße an meinen Zugmitfahrer Marius an der Stelle, weil fehlende Führungsspieler war auch ein Punkt, den er mit mir im Gespräch mal angebracht hatte, ob wir da nicht auch mal drüber sprechen können und ob Christensen und oder Theat nicht auch diese Spieler sein werden können. Also das wäre doch was, was auch nicht unrealistisch klingt, oder? Wir müssen ja nicht jetzt, ja.
Man hat doch diesen Stamm. Ja, ich weiß, ein Trapp ist im Moment sehr in der Kritik, aber Trapp ist schon ewig da. Tuta ist ewig da. Christensen wird voraussichtlich ewig da bleiben, weil er schon ein gewisses Alter hat, wo ein Weiterverkauf sich nicht rentieren wird. Koch ist ein Kandidat. Götze ist wahrscheinlich, vielleicht wird er sogar bei uns die Karriere beenden. Du hast einen gewissen Stamm von Spielern. Du brauchst aber auch in diese Dimensionen vorzustoßen. Champions League. Du brauchst viel, viel Geld. Und da brauchst du, bist du auf diese Verkäufe, wenn du keinen externen Geldgeber hast, angewiesen. Es geht dir nicht anders.
Aber du generierst ja auch sehr viel mehr Einnahmen, wenn du dich für die Champions League qualifizierst und dich
Ja.
gegebenenfalls dann auch noch mal qualifizierst. Also, dass du weniger auf Verkäufe angewiesen bist, wenn du den
Ja,
sportlichen Erfolg hast.
ja. Ja.
Also, das ist auch bei dem Fan-Talk, wo es um die Kapitalerhöhung ging, wurde ja auch den Mitgliedern das ziemlich klar aufgezeigt, wie der Plan ist und dass eine Langfristigkeit und gerade bei Spielerverträgen angedacht ist, um dann enorme Steigerung Potenzial zu haben und wie du Emanuel auch schon sagst, dann nicht mehr so angewiesen zu sein und auch einfach mal Nein sagen kann. Das ist die lang anstrebende Idee dahinter.
Ja.
Aber jetzt brauchen wir erstmal das Fundament. Jetzt brauchen wir erstmal das Fundament.
Spieler, Spieler wie Theat oder Christensen wären wahrscheinlich aktuell gar nicht bei uns, wenn wir nicht das Geld vorher eingenommen hätten durch enorme Spielerverkäufe. Weil, ich will mal so sagen, ja, 6, 7, 8 Millionen für Christensen oder für Theat, ich glaube 16, ist schon eine Hausmarke, die so Transfers hätten wir vorher einfach gar nicht durchgezogen. Ja? Das ist einfach das nächste Regal und da wird es auch nicht einfacher und da sind dann auch Fehler, Schmerzen halt umso mehr, wenn die nicht funktionieren. Wenn dann natürlich so ein Pillenkonzern dahinter steht und sagt, ach Leute, es ist nicht so wild, wir gleichen eure Verluste aus oder so, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn Eintracht Frankfurt einen 25-Millionen-Flop generiert, dann haben die ein Riesenproblem. Da das auch noch mit dem Druck, den die Fans da drauf sitzen, da sag ich schon mal, da schwitzt man, glaube ich, dann schon noch mehr bei manchen Transfers.
Und es ist ja auch nicht nur die Ablöse, es ist auch Gehalt. Die AG, die Männermannschaft, im Endeffekt finanziert sie auch die Frauenmannschaft und die U21. Das muss man auch bedenken. Ich habe das im Sommer, glaube ich, wie ein Riesenzirkus beschrieben, Eintracht Frankfurt Zirkus. Und die Männermannschaft, die erste Männermannschaft, ist einfach das Showpony. Die zieht, die generiert Geld für den ganzen Verein. Und ohne externen Geldgeber müssen wir oder sind wir auf dieses Showpony angewiesen.
Wenn man es hegt und pflegt, und das ist dann der Kader, unser Pony, dann haben wir immer was davon. So, und diese, also. Und genau das, was ihr beschrieben habt, das ist die Kunst, das so oft zu wiederholen, dass man diese Basis geschaffen hat und dass man tatsächlich, das klingt jetzt auch schon total absurd, dass wenn man mal 20 Millionen für den falschen Spieler ausgibt und den nur für 8 oder so weiterverkauft, weil er echt gefloppt ist, dass das nicht mehr so wehtut oder dass das Kartenhaus zum Einsturz bringt, weil man sich einmal finanziell an einer Stelle entscheidend verhoben hat. Also wenn das gelingt, deswegen finde ich, ist diese Champions-League-Qualifikation so ungemein wichtig, weil die auf jeden Fall zwei Dinge nach sich zieht. Nämlich zum einen, dass man Spieler, die da sind, von einem Verbleib besser überzeugen kann und dass man finanziell bessere Mittel hat, Verkäufe zu verhindern. Das sind schon zwei Dinge sogar. Und das dritte ist, dass man auch super, super attraktiv ist für andere Spieler, die vielleicht auch woanders jetzt gerade in der Krise sind und sagen, okay, ich verzichte auf ein bisschen Geld, aber ich komme zu euch, weil die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass Spieler bei uns sich meistens weiterentwickeln, anders als in anderen Vereinen.
Man sieht es auch in den Geldern, die gezahlt werden. Die Champions League, wenn du eine durchschnittliche Saison hattest, in der Vorrunde ausgeschieden bist, hast du schon 3 bis 4 Mal so viel eingenommen, wie wir jetzt. Das ist Wahnsinn. Deswegen, im Endeffekt, nicht brauchen, es ist kein Muss, aber es wäre ein wichtiger Meilenstein für Eintracht Frankfurt, die Champions League-Saison zu erreichen.
Ja, ich bin auch weiterhin, was man auch anführen muss, ich bin weiterhin positiv gestimmt, dass ja schon viel Vorarbeit geleistet wird und auch immer weiter läuft. Ein Elias Baum wird nächstes Jahr zum Kader von Eintracht Frankfurt gehören. Er ist jetzt 19 Jahre, spielt eine super Saison in der zweiten Liga. Endlich wieder mal ein Frankfurter Junge im Team. Der Unterbau macht da weiter. Die U17 und die U19 spielen jetzt mittlerweile hat sich die Jugend da ein bisschen verändert. Es gibt jetzt eine Vorrunde und gibt dann eine Hauptrunde und dann spielt man schon gegen überregionale Mannschaften und spielen halt jetzt gegen Bochum, gegen Stuttgart spielen so oft, aber spielen gegen Bochum und zeigen da gute Leistungen und messen sich wirklich mit Leverkusen und zeigen da wirklich, wir haben einen starken U19-Unterbau. Selbst aus der C-Jugend kommen dann schon Leute hoch. jetzt bei den Länderspielen von der deutschen Nationalmannschaft sieht man, dass unsere Jungs mittlerweile da dabei sind und maßgeblich an Erfolgen und Toren beteiligt sind. Da läuft schon sehr viel richtig, gerade im Verhältnis oder gerade im Vergleich, was davor passiert ist, was wir da teilweise geschlafen haben im Jugendbereich und verschlafen haben.
Mhm.
Das gehört ja auch zu der ganzen. Natürlich wird da auch Geld investiert, aber wenn es dann irgendwann zu Früchten trägt, ist das Ganze ja auch. Also ich bin da wirklich sehr positiv gestimmt, ja. Ein Bajoja, der wurde schon geschimpft, was so viel Geld für wieder ein Franzose, Hauptsache jungen Franzose, so gefühlt, wie oft habe ich das schon gehört. Ja, und jetzt höre ich diese Leute nicht mehr. Etikette, ach, der ist aber ganz schön teuer. Guck mal, der hat es bei Paris nicht geschafft, der trainiert ja nicht mal. Das habe ich alles gehört.
Sein jüngerer Bruder ist in der U17.
Der ist leider nur Außenverteidiger.
Kann man auch immer gut gebrauchen. Ja, also wenn oft ist, also gut, dass wir es jetzt mal so in der Tiefe beleuchten, weil wenn es mal nur das reine Ergebnis oder die reine Leistung mal irgendwo nicht stimmt, dann ist es mir auch viel zu schnell überhitzt. Und dann wird sofort mit der Keule geschwungen. Und man darf auch nicht vergessen, was du gesagt hast, Matthias, wie jung eigentlich der grundsätzlich unser Kader ist und dass da ganz viel Entwicklungspotenziale von diesen hochtalentierten Spielern ja noch schlummern. Also dass das eigentlich nur nach oben gehen kann bei den allermeisten, wenn die sich normal entwickeln. Und dann kann man gucken, was wird daraus? Sind wir dann leistungsfähig genug, die zu halten? Oder generieren halt wieder sau viel Geld, im besten Fall wenigstens als Schmerzensgeld, um dann weiter in unseren Erfolg zu investieren? Jetzt waren wir gerade schon bei den Spielern und das führt mich, wenn ihr keine Ergänzung mehr habt, zum letzten Punkt unserer Folge, nämlich unserem Restprogramm und was können wir da noch reißen in der Liga und im Europapokal. Marco, wie ist deine Prognose? Fangen wir mal an bei der Bundesliga.
Ich denke, mit dem Restprogramm ist es auf jeden Fall möglich und wir haben es in der eigenen Hand. Ich glaube auch, wir schaffen das, den vierten Platz mindestens zu verteidigen. Die Aussicht auf den dritten ist auf jeden Fall auch noch gegeben. Mal gucken, was Mainz macht. Chor fehlt. Das wird die schmerzen. Ja, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir in die Champions League kommen, auf jeden Fall.
Das sind ja schon mal gute Neuigkeiten, weil du ein kritischer Geist bist, was gut ist. Und wenn du schon vorsichtig optimistisch bist, dann gibt mir das auch viel Hoffnung. Matthias, wie sieht es bei dir aus?
Ich muss ja immer der Gegenpol von Marco sein.
So.
Ja, das ist vielleicht ist das auch das Problem, dass aus eigener Hand eigentlich das möglich ist, da ist der Druck vielleicht dann auch wieder höher, da muss man mal Acht geben. Ja, ich finde immer noch, wir haben Stuttgart zu Hause, das ist auch schon wieder so gefühltes Endspiel, ja, oder in positiven Sinne fast. Bremen, Heidenheim, Augsburg, muss man eigentlich alle schlagen. RB, Leipzig kommt zu Hause. Dann in Mainz, ich hoffe. Ja, wenn jetzt schon mal Dominic Chor ausfällt, dann haben die ja gar keine Chance mehr. Wenn dann noch unter Costa ausfällt, dann ist ja sowieso vorbei. Nein, aber auch wenn ich jetzt sehe, Burkhardt und Amiri starten direkt für Deutschland in der ersten Elf, vielleicht kommt dann irgendwann auch, der Fall. Allein durch die Anzahl der Spiele. Die haben im Endeffekt auch nicht diese Doppelbelastung. Das muss man auch sehen, aber irgendwann, die so hohe Leistung können die ja auch einfach nicht weitergehen. Aber die anderen Vereine sind im Endeffekt ja auch scheißegal. Wir müssen sehen, dass wir unsere Punkte holen. Ja, und dann sind es für mich immer noch 15 Punkte, müssten reichen. Ich hoffe eigentlich nicht, dass wir... zweitletzter Spieltag zu Hause gegen St. Pauli und dann nochmal in Freiburg. Selbst da ist da noch was drin. Und dann muss auch, wie du schon sagst, dann muss das Stadion wieder brennen. Und auch dann auswärts müssen wir da... gerade in Freiburg können wir dann auch gut Alarm machen.
Ja, Mainz ist ja auch nicht so weit weg. Es sind auf dem Papier mit mindestens, also auf dem Papier würde ich sagen, Bremen, Heidenheim, Augsburg, St. Pauli sind Pflichtsiege. Und die anderen wären Stuttgart, Leipzig, Mainz und Freiburg. Das sind die engeren Spiele. von dem ich jetzt aber auch nicht sagen würde, dass man, warum sollte man nicht gegen Leipzig gewinnen können? Die strugglen ja auch schon irgendwie die ganze Saison, kommen die nicht so richtig in Tritt. Niemand weiß, was mit Mainz ist, ob die den Run halten können. Auch Freiburg spielen sehr beständig, Freiburg und Mainz, aber auch die könnten auch nochmal in ein Loch fallen. Ja, 5 Siege aus den 8 Spielen, das ist deine Rechnung, Matthias. Ich hoffe, du behältst damit recht. Vielleicht gewinnen wir auch einfach alle 7, alle 8.
Ich stehe natürlich saudoof da, wenn wir 5 Siege holen und wir es trotzdem nicht schaffen.
Das wäre dann deine Schuld?
Nehme ich dann auf mich, ja. Selbst dann dürfte man der Mannschaft nicht böse sein, wenn wir 60 Punkte holen.
Keinen Fall. Aber was mir auch noch Hoffnung gibt, und das ist echt die Breite im Kader. Also wenn wir wenn wir einwechseln, da kommt so viel Qualität noch rein. Und das war all die Jahre, selbst wo wir auch so in den Phasen so Büffelherde und so, wenn das mal nicht, also das fiel sofort auf, der Leistungsunterschied zwischen den Einwechselspielern und der Startelf. Und heute haben wir Spieler auf der Bank, die spielen dann eher mal aus, was weiß ich, gute alte Belastungssteuerungsgründe oder sowas, aber die können immer noch einen Impact geben auf unser Spiel. Und das, ja, ist was wir uns an Qualität im Kader erarbeitet haben oder erspielt haben und erkauft haben. Und das gibt mir auch nochmal Hoffnung. Jetzt sind wir ja nicht nur in der Bundesliga vertreten, sondern stehen im Europapokal-Viertelfinale gegen den 14. der Premier League. Was ist denn da noch so möglich? Fangen wir mal an mit Matthias. Wie ist deine Prognose für die Euroleague?
Ja.
Und wird uns das beeinflussen, also negativ für die Liga?
Man muss schon sagen, dass die, natürlich wird die Belastung, wird uns beeinflussen, kann man ja nicht drum herum reden. Klar sind nur 2 Spiele, aber ich glaube schon, dass das gerade gegen englische Mannschaften, die ja dann schon eine gewisse Körperlichkeit mitbringen und so, wird das schon uns belasten. Aber ich finde es ein bisschen gefährlich, weil so gefühlt als Fan sagt man, naja, Tottenham, eigentlich hauen wir die weg. Ich hoffe, so denkt die Mannschaft nicht, ja. Aber ich hoffe auch nicht, das Stadion denkt so, ja.
Ja.
Das ist, daran sieht man ja, dass man selbst schon fast in so eine Überheblichkeit gerät, ja. Wenn wir früher gesagt haben, wir spielen gegen Tottenham, klar ist der Leistungsstand aktuell ein anderer, aber gefährlich. Aber ich finde es machbar einfach, ja.
Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sie 14. sind. Klar, die sind jetzt auch nicht mehr im Abstiegskampf oder so. Ich glaube, die haben 37 Punkte, glaube ich. Ich schaue mir jetzt auch nochmal so den Kader an. Also klar, alle kennen wir Heung-min Son. Wir wissen, dass Mathys Tel dahin gewechselt ist.
Ja, null Scorer.
Es ist nicht noch Harry Kane dabei, wie wir alle wissen. Rikarlison kennt man noch. Ja, und natürlich Leipzig-Legende Timo Werner. Obwohl ich nicht weiß, ob der für die Europa League gemeldet ist. Keine Ahnung. Es ist jetzt nicht unrealistisch, dass wir uns fürs Halbfinale qualifizieren. Also wir müssen uns nicht verstecken. Also ich hatte sehr viel Ehrfurcht in der Champions League-Saison, als wir uns da das 0-0 zu Hause erkämpft haben. Alter, mit Hasebe Masterclass und unglückliche Niederlage in London. Da war ich sogar im Stadion. Also ganz, ganz merkwürdige Elfmeter. Da haben sich die Vorzeichen schon etwas verändert, sagen wir es mal so. Marco, bist du da auch so recht positiv gestimmt oder übersehen wir hier was?
Ja, was mich positiv stimmt bei Tottenham, die sind ein bisschen im Umbruch. Die haben das, ja, das ist ein bisschen Parallelen zu unserer letzten Saison. Die haben halt viel junge Spieler eingekauft. Einer von denen war auch bei uns im Gespräch, Bergwan, ja, der junge Schwede im Mittelfeld, genau. Ich denke, da ist was möglich. Ich glaube, es ist möglich, da weiterzukommen, auf jeden Fall. Es wird auch auf die Mannschaft ankommen, ob sie nicht überheblich wirkt. Also, weil Tottenham halt so, ich sag mal, schlecht in der Saison steht.
Also Überheblichkeit glaube ich nicht. Ich glaube, die werden schon wissen, was das für ein Gegner ist, ne? Also so vermessen ist glaube ich, der Kader von uns jetzt nicht. Wir haben ja auch wenig, also wir haben super viele talentierte Spieler, starke Spieler, aber ich glaube nicht, dass die sich selbst schon so weit sehen, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie Tottenham abmoderieren, sondern die sind wahrscheinlich auch im Gegenteil vielleicht sogar auch dennoch beeindruckt von dem Namen und müssen sich vielleicht auch mal ein bisschen freispielen in diesen Partien. Ja, das stimmt uns doch eigentlich positiv, wenn wir jetzt mal so das Saisonende in den Blick nehmen. Das sind doch gute Neuigkeiten für uns, trotz der einen oder anderen Stelle mit Sand im Getriebe.
Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass man dass uns Angst und Bange werden muss, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Saison kann man zu positivem Ende bringen. Sandgetriebe, ja, gibt's an der einen oder anderen Stelle, aber da wird man im Sommer drauf reagieren müssen. Es ist jetzt nicht die Zeit dafür. Jetzt heißt es Endspurt, alles voran.
Schöne Worte. Matthias, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, auf jetzt. So eine Kampagne. Da sind wir wieder bei 2016. Auf jetzt. Da müssen alle wieder mal ein bisschen positiver an die Sache rangehen. Ne? Und da haben die Fans auch viel Einfluss.
Ja, absolut. Und wir sind ja Fußballpublikum und kein Operettenpublikum. Man geht ja nie ins Stadion mit, heute will ich mal unterhalten werden und das muss jetzt aber alles ganz schön werden, weil ich habe ja dafür bezahlt. Man bezahlt auch immer für das Ungewisse, was dann hoffentlich gut ausgeht für uns. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, bleiben positiv, alle bleiben positiv und geben Gas für den Endspurt. In diesem Sinne, Deckel drauf, Abfahrt. Bis zum nächsten Mal. Auf jetzt!
Ciao.
Macht's gut.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.